Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Um meinen heutigen Gast vorzustellen, greife ich gleich mal in das Fach mit den Superlativen. Sie gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen des Landes und singt mit Künstlerinnen wie Helene Fischer, Andrea Berg oder Howard Carpendale. Vor 8 Jahren arbeitete sie noch als Malerin und Lackiererin. Dann wurde ein von ihr geschriebener und gesungener Song plötzlich ein Hit. Irgendjemand hatte ihn auf YouTube gestellt, wer auch immer. Und nun ging »Die immer lacht« total durch die Decke. Über 226 Millionen Klicks. Dreifach Platin. 1,2 Millionen Mal verkauft. Das ist der Stand im Januar 2025. Seitdem ist jedes der 5 Alben, die 1982 in West-Berlin geborene Kerstin Ott rausbrachte, in die Top 10 geschossen. Richtig schön ging das Leben der Musikerin eigentlich nicht los. Früh lebte sie in Kinderheimen und bei Pflegefamilien, rauchte zu viel, trank zu viel, spielte zu viel. Eine Sucht ersetzte die nächste, bis sie 2023 nach einer kurzen Wanderreise einen Cut machte. Und was für einen. Von einem Tag zum nächsten hörte sie mit dem Rauchen auf, trank keinen Alkohol mehr und lebt seitdem vegan. Hut ab vor so viel Selbstdisziplin. Wüsste sie vom letzten Tag ihres Lebens, dann gäbe es Lasagne satt. Aber das werdet ihr, das werden sie ja gleich selbst hören. Viel Freude mit der tollen und überraschenden Kerstin Ott. Herzlich willkommen, liebe Kerstin.
Hallo, hallo.
Das ist ja wirklich gar nicht so einfach, einen Timeslot mit dir zu kriegen. Du bist wirklich zwischen den Interviews, wir hatten auch schon mal ein Date, das hat dann nicht geklappt und wir müssen jetzt richtig die Zeit ein bisschen dehnen. Wie ist es denn mit Essen an so Tagen wie heute?
Auch relativ bescheiden.
Also
ich habe heute Morgen 2 Brötchen gegessen und ja, dann esse ich halt immer spät abends und das ist dann auch nicht so cool.
Okay, also was wir über dich noch erfahren werden, ich nenne jetzt schon mal so diesen Plural, ist, dass du dich ja ansonsten in guten Zeiten auf jeden Fall hervorragend disziplinieren kannst. Also da kann man dann auch schon mal ruhig, auch abends mal ein bisschen später. Auch da gibt's ja unterschiedliche wissenschaftliche Erhebungen. Die einen sagen ja, es sei ganz egal, wann man isst. Andere sagen, man soll abends nichts essen. Hast du schon mal dieses Intervallfasten gemacht?
Habe ich auch, aber bin ich nicht mit zurechtgekommen. Weil ich, wenn ich Hunger habe, will ich auch was essen.
Wirst du dann hangry?
Ja, du möchtest nicht mit mir in einem Raum sein, wenn ich Hunger habe. Das ist einfach kein guter Plan.
Hattest du gerade gesagt, dass du heute Morgen zum letzten Mal was gegessen hast, nämlich diese Brötchen?
Ja, deswegen müssen wir jetzt doppelt so schnell machen.
Rollt da jetzt so eine Welle an?
Nein.
Vor dir stehen Macadamianüsse und frische Datteln. Die sind wirklich lecker.
Siehste, ich habe nämlich gelesen, davon kann man süchtig werden von den Datteln.
Oh.
Meine Frau lacht sich jetzt bestimmt schon kaputt.
Na, sie sitzt ja mit uns im Studio und sie lacht nicht, aber sie grinst wissend. Wenn aus deinem Mund das Wort süchtig kommt, ist das ja halb spielerisch und halb ernst. Da ist ja, du hast ja, was das angeht, schon eine ganz schöne Geschichte, die dir ja, in den Knochen steckt, ne, mit allen möglichen Sachen. Und um da vielleicht gleich mal einzusteigen, bist du noch Nichtraucherin?
Bin ich immer noch. Wird auch so bleiben, glaube ich.
Wow.
Ja, da bin ich auch sehr stolz drauf. Ich habe ja wirklich mega lange geraucht, seit meinem elften Lebensjahr, bis zum 41. Lebensjahr und jetzt habe ich es endlich geschafft.
Wie lange schon?
1,5 Jahre jetzt. 1,5 Jahre Nichtraucher.
Jetzt gibt es möglicherweise Leute, die sagen, was hat denn das Rauchen mit dem Essen zu tun? Ja, irgendwie sehr viel. Also es gibt Menschen, die essen nur, um danach eine zu rauchen. Ja, ich weiß es, ich habe auch sehr lange geraucht. Ich konnte nie auf nüchternen Magen rauchen.
Mhm.
Aber so diese Verknüpfungen, die man im Kopf herstellt, die ja auch so gefährlich sind und die das Aufhören ja auch so schwer machen, sind ja dieses, jetzt ein schönes Essen und dann.
Oh, lecker Kaffee, dann kann ich ja gleich einen rauchen.
Genau.
Das kenne ich auch alles.
Auch die Verbindung, also morgens Kaffee und Nikotin, abends dann ein Wein oder ein Bier und dann so eine Zigarette rauchen. Also diese Verknüpfungen zu zerschneiden, das ist wirklich ganz schön schwierig.
Das muss ich auch sagen. Also hätte ich das damals geahnt, wie schwierig das sein könnte, dann wäre das auch alles, glaube ich, anders gelaufen.
Das von meiner Seite aus dazu jetzt, um vielleicht ein paar Leute zu dann doch zu ermutigen. Ich war auch, ich habe ziemlich viel geraucht und bei mir ging es sehr schnell und sehr unkompliziert, dass ich aufgehört habe. Also ich hadere kaum noch. Ich habe es mir aber auch nicht vorgenommen. Es ist so von einem Tag zum anderen geschehen. Ich habe jetzt auch nicht so eine letzte symbolische Zigarette geraucht, sondern ich hatte einfach, ich wollte meinen freien Willen.
Das kann ich gut verstehen.
Wieder haben, ne? Ich wollte nicht so mich so ferngesteuert fühlen. Mhm. Immer wenn ich so an so öffentlichen Gebäuden vorbeigefahren bin und da standen gerade so im Winter in dunklen wattierten Anoraks und geraucht haben und man sah so diese großen Wolken und dann sind sie wieder reingegangen, habe ich so gedacht, nee, ich möchte auch nicht mehr nach kaltem Rauch riechen und ich möchte selbst entscheiden, ob.
Oh, ich finde das mittlerweile auch ganz schlimm, wenn ich durch den Wald joggen gehe und ich sehe noch keinen Raucher, aber ich rieche den schon.
Oh ja.
Ich hätte das damals nicht für möglich gehalten, aber es ist wirklich so übel. Und ich mag auch manchmal gerne Warmrauch riechen, also wenn jemand eine raucht gerade, dann mag ich das auch, aber nicht, wenn ich am Sport machen bin. Das ist richtig schlimm und kalter Rauch ist sowieso. Oh.
Aber ich finde es interessant, wie sich das drehen kann, weil wir reden ja auch nicht davon, dass wir so 5 Jahre mal geraucht haben, sondern wir haben beide lange geraucht. Mhm. Ich habe dieses Verständnis für das Unverständnis nie aufgebracht. Also wenn sich Leute aufgeregt haben, habe ich immer gedacht, was ist denn das Problem? Also
ja,
auch draußen, auch. Ne? Auch so in so einem Biergarten oder in einem Café.
Ja.
Man isst was. Natürlich habe ich immer darauf geachtet, dass ich niemandem ins Essen rauche. Aber ich bin heute die Person, die ich will jetzt nicht sagen gehasst habe, es ist so ein großes Wort, aber
Für die ich selber kein Verständnis hatte, ne? Wirklich nicht.
Also ich merke das jetzt, wenn ich irgendwo sitze und dann setzen sich an den Nachbartisch Leute, es kann sogar 2 Tische weiter sein, dann fällt mir erstmal auf, wie viele Leute noch rauchen.
Mhm.
Und dann das zieht, ich muss nur ein bisschen was riechen und ich setze mich um.
Ja.
Das ist furchtbar.
Ich kann es auch verstehen mittlerweile, weil das ist auch gerade beim Essen, wenn man sich mal vorstellt, dass man früher ja wirklich überall rauchen durfte und die armen Nichtraucher. Also wirklich, das ist einfach so unfassbar, dass sich die Raucher rausnehmen konnten, einfach die ganze Luft dazu vernebeln, weil wir wissen ja auch selber, wie es ist, gerade wenn dann auch noch Alkohol getrunken wird, dann rauchen die ja nicht eine und dann in einer Stunde nochmal eine, sondern das läuft ja dann so kettenmäßig ab und wow.
Ja.
Ich habe vor kurzem bei meiner Frau zu Hause, also bei den Schwiegereltern zu Hause, die rauchen immer so in ihrem Keller und da haben wir zusammen gesessen und ich dachte, oh, gehe ich mal runter, weil die gerade eine rauchen waren. Ohne Scheiß, ich habe das 2 Minuten ausgehalten und ich habe wirklich richtig theatralischen Hustenanfall bekommen und bin dann wieder nach oben gegangen. Also ich hätte mich damals darüber auch total mokiert und gesagt, jetzt komm, jetzt übertreibt man nicht so doll, aber du kannst das einfach wirklich nicht aushalten.
Das ist das Ding. Das eine ist so, wir müssen uns ja alle oder sollten uns in so vielen Bereichen gesellschaftlich ein bisschen mehr Intoleranz üben. Ne? Wir merken, dass diese Kluften immer größer werden und dass die Menschen immer weniger Verständnis haben füreinander. Dieses sich unwohl fühlen, also richtig so, dass einem schlecht wird, das kann man sich nicht aussuchen. Das ist so ein bisschen, da merke ich, da wäre ich gerne weicher, da wäre ich gerne toleranter.
Ja.
Da beschimpfe ich auch niemanden. Also so weit geht es nicht, dass ich sage, sag mal, kannst du dich nicht mal woanders hinsetzen? So weit geht's nicht. Ich gehe dann woanders hin.
Mhm.
Aber
das ist dann ja auch in Ordnung.
Ja, es ist dann in Ordnung.
Also ich finde sowieso, wenn man selber entscheidet für sich, dass man sich dem nicht aussetzen möchte und einfach woanders hingeht oder was anderes macht aus der Situation, dann muss das immer in Ordnung sein.
Okay. Essen. Wenn es einen Bon gäbe oder ein Protokoll, einen Einkaufsbon oder ein Protokoll mit dem meistgegessenen Essen. Also was ist auf Platz 1, 2 und 3? Wovon hast du in deinem Leben am meisten gegessen?
Oh, ich glaube Brot. Wirklich
Brot. Ja, na klar.
Wahrscheinlich Fast Food und ja, irgendwas Ungesundes. Also ich bin ein krass ungesunder Esser gewesen bis jetzt. Ich versuche das jetzt so langsam auch alles ein bisschen umzustellen, aber auch das ist eine Herausforderung. Mhm. Ich bin jetzt ja auch seit ungefähr 1,5 Jahren vegan und musste mich deshalb sowieso schon damit auch auseinandersetzen, was ich früher gerne vermieden habe. Und jetzt merke ich auch erstmal, wie viele verarbeitete Produkte und so weiter. Und es musste immer irgendwie schnell gehen und dann nochmal beim Fastfood-Laden angehalten. Also das war so wirklich mein täglich Brot, wollte ich gerade sagen.
Ja, naja.
Und ich glaube, von diesem schnell mal hier was essen und schnell da was essen, nimmt man sowieso Abschied, wenn man vegan wird, weil du kannst nicht an einer Raststätte irgendwo, da gibt es einfach mal nichts.
Naja, du könntest
oder
wie eine Verrückte 7 Äpfel hintereinander kaufen.
Aber so, und dann sind wir aber bei dem Problem, dass Äpfel nicht so mein Ding sind. Mhm. Also ich muss schon auch viel vorbereiten.
Vorbereiten im Sinne von, wenn du weißt, dass du unterwegs bist und weißt, du willst bestimmte Sachen essen, dann stellst du dich auch in die Küche und machst dir so kleine Boxen mit Weintraubenkäse oder was machst du dann?
Ja, also...
Ach ne, Käse geht ja schon
Käse
wieder nicht.
Käse geht natürlich nicht, aber es gibt da auch...
es gibt Alternativen.
Genau. Und ich sag jetzt mal, wir schmieren uns Brötchen und so weiter. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, dass wir Essen vorkochen, weil das musst du ja auch irgendwo warm machen. Da fehlt es dann bei uns auch schon wieder an den Ressourcen, wo machen wir das? Deswegen haben wir aber immer Aufschnitt dabei und gehen so einkaufen, dass wir alles das wie ein Abendbrot oder ein Frühstück immer bereit haben. Weil oftmals kommen wir auch zu unmöglichen Zeiten irgendwo raus und dann ist auch alles geschlossen. So, das ist halt, wie es ist. Das bringt der Beruf so mit sich. Aber wir sind da gut eingestellt und das ist auch kein Problem mehr.
Was wäre so ein Guilty Pleasure, wenn du jetzt also sagst, du bist nicht mehr so Fast Food? Wenn du sagst, gut, wir wissen, dass morgen die Welt untergeht, das heißt jetzt...
Nudeln.
aber die kannst du ja sowieso essen. Also Nudeln kann man ja eh essen. Da muss man sich ein bisschen zusammenreißen im Zweifel, denn wir alle würden, glaube ich, jeden Tag abends Pasta essen und mittags vielleicht auch nochmal. Oder verkneifst du dir die jetzt komplett?
Nee.
Nein, ne?
Nee.
Okay. Also wenn wir jetzt wirklich zurückgehen in dein altes Leben. Und du sagst, ich habe jetzt noch 24 Stunden und diesen Tag, es ist wirklich total egal. Ich rauche auch wieder, wenn ich will. Würdest du diesen letzten Tag rauchend verbringen?
Nee,
ne?
Okay. Nee, ganz ehrlich, das will ich nicht.
Aber du könntest essen, was du willst. Also du könntest morgens mit einem, weiß ich nicht, mit einer Tafel Nougat-Schokolade frühstücken oder so.
Ich glaube, ich würde mir Lasagne.
Wie würde der Tag beginnen? Mit was für einer
Mit Lasagne, Frühstück? Ja. Der würde auch enden mit einer Lasagne. Da kannst du meine Frau fragen, das ist nicht gelogen.
Sie sitzt hier und nickt. Okay, das Frühstück wäre eine Lasagne und ja. Das Abendbrot wäre eine Lasagne und dazwischen vielleicht irgendwas mit Zucker?
Ich bin gar nicht so süß unterwegs, ich bin wirklich eher herzhaft, von daher, nee.
Nee, mittags dann?
Lasagne dann auch. Ich bin da sehr einfach gestrickt.
Okay, kannst du die selbst machen?
Ja, also doch.
Aber so wie du es sagst, machst du es nicht oder es schmeckt nicht so gut?
Doch, es schmeckt gut, aber ich habe immer keinen Bock auf Kochen. Das ist das Problem. Also bei uns zu Hause ist das generell das Problem, dass wir beide nicht so die Wahnsinnsköche sind. Also es schmeckt zwar schon, aber wir haben beide nicht so viel Bock auf Kochen.
Gut, dann wissen wir, wie deine Henkersmahlzeit aussähe. Wenn du jetzt sagst Fast Food, um das auch nochmal kurz zu besprechen, da gibt es ja auch so eine ganze Range von bösen Dingen, Transfetten, fiesen Sachen, die man essen kann, aber vielleicht nicht unbedingt essen sollte. Was war denn dein Fast-Food-Special?
Oh, immer doppelt Käse und so.
Das ist schon Fast-Food, doppelt Käse? Es kommt vielleicht drauf an, Pizza, Hamburger, sowas?
Ja, Pizza und Hamburger, alles. Egal, das, was greifbar ist, das habe ich dann auch genommen.
Gut, wir steigen jetzt mal ein in dein Leben, dass, wenn ich mich nicht täusche, das meine ich auf einer Kopie deines Personalausweises gesehen zu haben. Und die wiederum habe ich irgendwie, keine Ahnung, die hast du irgendwann mal in irgendeine Kamera gehalten, 1982 in Berlin-Schöneberg.
So ist es.
Das heißt, das hier ist dein Home-Turf, wo wir jetzt hier gerade produzieren.
Ja, das ist der Hammer. Habe ich gleich gewusst. Mit 42 werde ich hier sitzen.
In Schöneberg.
Im Studio bei Bettina. Und dann
okay,
geht's
ja, ganz genau. Deine Mutter ist, oder deine Eltern haben sich früh scheiden lassen. Und deine Mutter ist früh krank geworden. Also früh heißt, du warst, weiß ich nicht, ein kleines Mädchen, 3, 4, 5. Mhm. Was würdest du sagen, ungefähr?
Ja, 3, 4, 5.
Mhm. Du hast auch eine Geschichte über, oder du hast eine Autobiografie geschrieben. Also das hier ist jetzt wahrscheinlich nicht der richtige Rahmen, um da so sehr ins Detail zu gehen. Wir werden immer wieder versuchen, so einen Bogen vom Biografischen hin zum Essen zu kriegen. Also wer möchte, kann sich das alles ganz in Ruhe durchlesen. Die fast immer lacht, heißt das Buch. Natürlich eine Anspielung an diesen super mega Hit, der bis heute über, ich weiß nicht, 200 Millionen Mal geklickt. Das ist so absurd, oder?
Ja, das ist wirklich absurd.
Wow, und das hast du geschafft.
Ja, also wenn ich mir die Zahl angucke, dann ist das natürlich unglaublich, ne? Also, oder wenn jemand sagt, ja, weiß ich nicht, 220 Millionen oder so, das ist erstmal etwas, was man sich auch so nicht vorstellen kann, glaube ich. Aber dass es riesig groß ist, das weiß ich.
Das weißt du, ja. Und dass du jetzt ja auch, und das ist ja auch das Schöne, dass sich das so gefestigt hat. Wenn ich das richtig beurteile, ich bin in der Szene nicht besonders bewandert. Ich würde da jetzt Fehler machen, wenn ich da irgendwelche Rückschlüsse zöge. Aber was ich weiß, ist, dass du jetzt einfach seit vielen Jahren schon auch verschiedene Alben schon gemacht hast und verschiedene Hits hattest, weil das eine ist ja, ohne dass einen irgendjemand kennt, einzusteigen mit so einem Ding. Also ich meine, ja, wie viele Leute, wie viele Künstlerinnen und Künstler wünschen sich, so, die arbeiten dann drauf hin und ja, da war ich mal auf Platz 63 und ein zweites Album und dann irgendwann kam der Durchbruch und du legst die Latte aber gleich am Anfang ganz hoch und dann kann es, ne, dann kann es auch zu Druck führen oder wenn du dann irgendwie nicht nachlegen kannst. Aber das hast du Gott sei Dank geschafft und du hast dich da so etabliert und du hast dich etabliert, obwohl du ja so eine Art Exotenstatus wahrscheinlich auf jeden Fall hattest.
Naja, und ich wollte mich auch gar nicht etablieren. Also ich glaube, das nimmt auch am Anfang schon mal den ganzen Druck weg. Ich glaube, erstmal um einzusteigen sowieso, ich wollte ja auch überhaupt gar nicht auf irgendeine Bühne. Und dass das so passiert ist, ich sag immer, am Anfang war es Glück und dann kam viel harte Arbeit dazu.
Ja, das ist es bis heute wahrscheinlich, ne?
Ja. Mhm.
Und die Schlagerwelt, die von vielen, die drin stecken und auch von vielen Beobachterinnen und Beobachtern, das ist einfach ein sehr eigener Kosmos. Da will ich dich auch gar nicht in die Situation bringen, da irgendwas drüber sagen zu müssen. Schön ist einfach, dass du da so ein bisschen wie so ein trojanisches Pferd, finde ich, hin und her springst und da Sachen sagst und Inhalte vermittelst, die so vielleicht sonst auf diesen Bühnen und in diesen Shows nicht stattfinden würden. Das ist schon gut.
Ja, also ich muss, trojanisches Pferd ist irgendwie negativ bei mir behaftet.
Oh, nein, weil das wollte ich nicht.
Nee, das weiß ich auch, aber deswegen bin ich gerade ins Überlegen gekommen.
Was ist eine bessere Metapher?
Ich finde es einfach schön, dass ich irgendwie das geschafft habe, in dieser ganzen, einen neuen Schwung reinzubringen, glaube ich. So, das finde ich toll und ich mag auch das Schlagerbusiness wirklich gerne. Ich glaube, das ist mehr im Verruf, als das irgendwie tatsächlich der Fall ist. Und nee, ich fühle mich mittlerweile sehr angekommen auch in diesem Job.
Schön, das freut mich sehr. Deine Mutter ist sehr früh krank geworden.
Also ich bin mit 5 auf jeden Fall oder mit 4 das erste Mal mit meinem großen Bruder zusammen in ein Heim gekommen hier in Berlin. Und da waren wir dann für ein paar Monate, ich weiß allerdings nicht mehr wie lange. Und dann bin ich nochmal mit 6 in ein Heim gekommen und von da aus dann direkt von Berlin nach Norddeutschland in eine Pflegefamilie, weil die Unterbringung bei meinen leiblichen Eltern nicht mehr möglich gewesen ist oder bei meiner Mutter auf jeden Fall nicht. Und mein großer Bruder ist dann zu meinem Vater gezogen. Hm. Ja, und dann bin ich in Norddeutschland aufgewachsen.
Norddeutschland klingt ja erstmal super. Da denke ich so von Berlin, Schöneberg aus, die Stadt ist grau, die Stadt ist laut und dann kommst du nach Nordfriesland und da laufen Ponys auf den Feldern rum und da gibt's Deiche und alle haben rote Wangen und man spielt immer draußen. Und eine Pflegefamilie, das klingt erstmal ganz idyllisch. Es war nicht so idyllisch leider.
Nee, also abgesehen von der Landschaft, die tatsächlich sehr schön ist und wo ich mich auch direkt wohlgefühlt habe, weil ich mochte gerne, ich habe immer gedacht so, dass ich so ein kleines Stadtkind bin, aber ich habe mich direkt wohlgefühlt auf dem Land. Allerdings hatte ich damals eine Pflegefamilie, die erste, in die ich gekommen bin, die, ja, ich sag mal, sehr kasernartig selber gelebt hat. Also die hatten das nicht so mit Liebe weitergeben oder mal jemanden umarmen oder ein nettes Wort für die Kinder. Das haben die aber selber auch nicht gelebt.
Wie viele Personen lebten da in dem Haushalt?
Also das waren einmal die Pflegeeltern, ihre 2 Kinder und ich schätze mal so 4, 5 Pflegekinder.
Viele. Okay, das heißt, ihr wart fast 10 Personen.
Ja, 10 Personen haben wir, glaube ich, hinbekommen.
Und war das ein Hof?
Ja, das war so eine Art Hof und das war, wie gesagt, alles sehr kasernenmäßig aufgebaut. Und wir mussten auch damals, hat der Erzieher immer eine Glocke geläutet, wenn es Essen gegeben hat. Und dann mussten wir immer die Hände von oben und unten zeigen. Dann hat er nochmal mit dem Kamm tatsächlich so einen Scheitel gezogen und dann an den Tisch setzen. Und dann musstest du da ganz gerade sitzen und deinen Mund halten, weil während des Essens reden auch nicht so gerne gesehen waren, wenn du halt einen Buckel beim Essen gemacht hast, dann hast du immer einen mit dem Messerrücken in den Ellbogen bekommen. Ich glaube, dass der das auch nicht gemacht hat, um uns zu quälen. Ich glaube, dass das einfach seine Form war, Kinder zu erziehen, weil die mussten einfach funktionieren. Und wahrscheinlich hatte er zu viele Kinder am Start, als dass er sich da erlauben hätte können, dass die einfach Kinder sind.
Ja, und damit auch seine Autorität vielleicht untergraben. Also nicht, dass ich dafür in irgendeiner Weise eine Rechtfertigung haben will. Und man könnte vielleicht sogar ganz eine provokative These aufstellen, dass das, was mit Kinderliebe, Freiheit, Entwicklung und Entfaltung zu tun hat, wahrscheinlich eine Erfindung der Neuzeit ist, weil wenn man jetzt so Generationen zurückgeht, also da war gar keine Zeit. Also ich meine, da gab es immer viele Kinder in den Familien und da ging es, glaube ich, darum, dass die satt werden und möglichst schnell anfangen zu arbeiten und die Eltern unterstützen oder irgendwie, was weiß ich. Also diese...
Na, und auf jeden Fall sich selbst beschäftigen auch, ne?
Aber natürlich wünscht sich ja jedes Kind, auch wenn es noch gar nicht so alt ist, wahrscheinlich das reflektieren zu können oder das formulieren zu können. In dem Moment, wo dir ein bisschen Wärme, so ein bisschen Sonnenlicht, das spürt man ja sofort, ne?
Total.
Man merkt das und vertraut wieder und findet es schön. Wurden denn die leiblichen Kinder bevorzugt?
Ja, leider schon. Mhm. Also es war so, dass wir zum Beispiel durften nicht alle Kinder immer in den Ferien nach Hause. Und ich war eins von denen, die leider sehr oft da bleiben mussten. So war auch dann die Weihnachtsferien des Öfteren, dass ich die in Norddeutschland verbringen musste. Und wir sind dann immer zu deren Oma und Opa gefahren. Und da gab es natürlich für die beiden viele Geschenke und für uns gab es, glaube ich, die Geschichte, die es beim Jugendamt gab, so ich glaube 30 Mark waren, glaube ich, damals das, was so ein Pflegekind bekommen hat. Und als kleines Kind checkst du den Unterschied logischerweise sofort.
Ob die, da so ein riesen, die kriegen Fahrrad und du kriegst irgendwie
also eine Riesenritter-Lego-Burg. Und ich glaube, also das trostloseste Geschenk, was ich mal bekommen habe, war eine rote Tröte, die so ein Furzgeräusch macht, wenn man da reingepustet hat. Und das ist als Kind natürlich eine Katastrophe.
Also müssen wir uns das Essen damals in diesem Hof mit diesen 10 Personen in diesem Haushalt so vorstellen, dass es wahrscheinlich auch immer zur selben Uhrzeit, da wird es auch eine Disziplin gegeben haben, denke ich mal.
Ja, es gab immer zur gleichen Zeit Essen und es gab auch nur dann was zu essen, wenn Essen gab. Es gab nichts zwischendurch, also es war auch nicht so, dass man mal irgendwie eine Schublade hatte, wo Süßigkeiten drinne waren oder sowas. Sowas gab's nicht. Die Speisekammer war auch abgesperrt damals. Und ich weiß, dass es zum Mittagessen meistens Aufläufe gab. So, das, was gestern nicht aufgegessen wurde, das wurde dann halt nächsten Tag nochmal irgendwie mit, was ja auch nicht schlimm ist, aber es war halt immer das Gleiche.
Gab es so ein Gericht deiner Kindheit, deiner ersten Kindheit oder deiner zweiten Kindheit, so nenne ich es mal, es ist ja wahrscheinlich so die zweite Stufe, ein Gericht, an das du dich erinnerst, vielleicht als du mal Geburtstag hattest oder irgendwas ganz außergewöhnlich Gutes?
Gut, nee.
Lecker, schön?
Nee.
Nee. Also war Essen für dich auch nicht mit Genuss und Freude verbunden?
Nee, das war es nicht. Also ich habe wirklich eher negative Sachen abgespeichert dazu. Und ich glaube, deswegen habe ich irgendwann auch beschlossen, dass ich mir gesundes Essen auch nicht mehr aufbürden lasse.
Ah, interessant, ja.
Und dass ich selbst entscheide, wann ich was esse und umso ungesünder, umso besser wahrscheinlich.
Wirklich? Meinst du, dass das mit so einem Trotz verbunden war?
Ja, in der Anfangszeit meines Erwachsenseins auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, dass es einfach auch günstiger war, ne? Also ich habe, glaube ich, die ersten Jahre von Toastbrot mit Salami gelebt.
Aber das geht, glaube ich, ganz vielen Leuten, auch meiner Generation. So zwischen uns liegen ja viele Jahre. Aber es ist so, es ist schon absurd, dass es sehr viel günstiger ist, sich ungesund zu ernähren als gesund. Ja, auch wenn du im Laden manchmal, wenn du essen gehst und du bestellst ein Wasser oder so. Das ist irre, wie teuer dann so eine Flasche Wasser ist im Vergleich zu anderen.
Also auch wenn man mal sieht, so was Alkohol betrifft zum Beispiel, wo du wirklich siehst an der Kasse, da kosten irgendwie so eine kurzen... Irgendwie 60, 70 Cent und
Schnäpse an der, also im
Kassenbereich. Schnäpse an der Kasse, und irgendwie Wasser bist du auch irgendwie bei 60 Cent. Da denke ich, ey Leute, das geht einfach mal nicht klar. Ne? Mhm. Und es geht auch nicht klar, dass das da alles immer an der Kasse steht, wo auch kleine Kinder, die wachsen ja damit auf, dass das normal ist, sich zwischendurch mal einen kurzen zu gönnen. Also ich finde auch diese ganzen Zuckergeschichten, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man in 20 Jahren in Einkaufsläden schaut und da sich daran zurückerinnert, dass man früher Süßigkeiten en masse kaufen konnte und das richtig Regale 10 Meter lang gab, da wird man denken, wow, die haben Drogen zum freien Verkauf gehabt.
Glaubst du das wirklich, dass es sich in die Richtung bewegen wird?
Ja, das glaube ich schon, weil ich glaube, dass die Menschen auch nicht mehr so leichtfertig mit ihrer Gesundheit umgehen, wie sie das noch vor vielen Jahren gemacht haben. Also ich finde schon, dass da ein Umdenken stattfindet. Ich glaube auch, dass nachhaltiges Essen immer mehr angesagt ist, Gott sei Dank. Und ich glaube auch gerade, dass diese Zuckergeschichten auch immer mehr auch ans Tageslicht kommen, was die Industrie da eigentlich mit den Menschen macht. Und ich hoffe wirklich, dass man in 20 Jahren sagt, Wahnsinn, die haben sich das einfach so reingezogen, wie wenn wir heute darüber sprechen, dass es damals...
dass wir rauchen konnten im Flugzeug.
Zum Beispiel, oder dass man Crystal Meth oder Heroin als Hustensaft, diese ganzen Geschichten, das hoffe ich, dass das mit Zucker passiert, weil das ist nicht ohne.
Hm. Also das merkt jede Person, die gebeten wird, mal für eine Woche auf Zucker zu verzichten.
Ja.
Hast du das mal gemacht?
Ich habe es mal gemacht und ich wirklich, ich habe nicht mal eine Woche geschafft.
Mhm.
Weil ich war an Tag 2 schon ein Wrack.
Geht mir auch so, wirklich. Deswegen gehe ich immer so innerlich auf die Knie, wenn mir jemand gegenüber sitzt, der sagt, ja, dann habe ich halt eine Darmsanierung gemacht und 3 Monate kein Zucker und kein Weißmehl. Und ich denke immer so, wow.
Was hast du vergessen? Gegessen, verdammt.
Also ich verstehe, ich habe auch schon mehr geschafft, was so bestimmte Sachen angeht, zum Beispiel mit dem Rauchen oder so. Ne? Also ich habe auch schon Sachen geschafft, bei denen ich niemals gedacht hätte, dass es mir so leicht fallen würde. Das hat aber auch was mit einer Überzeugung zu tun. Oder auch zum Beispiel kaum noch so Kuhmilchprodukte oder wenig Kuhmilchprodukte zu mir zu nehmen. Da fällt es natürlich sehr viel leichter, wenn vorher so diese es im Kopf irgendwie Klick gemacht hat. Wie du ja auch mit dem Rauchen nicht aufhören kannst, wahrscheinlich langfristig, wenn sich da in deinem Kopf nicht was bewegt und du auch einen Grund findest, warum du aufhören willst.
Ich glaube, das ist auch alles ein Prozess. Also wenn dich sowas etwas länger schon nervt oder lange nervt, dann irgendwann wirst du diesen Absprung, wenn du immer wieder bereit bist, auch da in die Wunde zu stochern.
Das ist es ja. Das ne? Leben ist leichter, wenn man da einen Umweg macht, ne?
Genau.
Und da nicht reingeht.
Genau. Aber ich glaube, guck mal, mich hat das Rauchen zum Beispiel auch schon so viele Jahre so doll genervt. Also was du vorhin gesagt hast, dieses draußen stehen und frieren, weil ich mir jetzt noch ganz schnell eine reinziehen muss oder im Flugzeug kurz bevor man eincheckt, wo kann ich denn jetzt nochmal schnell einrauchen? Scheiße, das ist ein Flughafen, wo du nicht mehr rauchen darfst. Das waren alles Situationen, wo ich mich auch so gegängelt gefühlt habe, weil du bist ja immer nur auf der Suche nach der nächsten Möglichkeit, eine zu rauchen. Und das ist so ein Wahnsinnsstress.
Ja, es ist wirklich.
Morgens, ey, wirklich, ich lieg manchmal so lange noch im Bett. Und früher war das so aufstehen, sofort Kaffee, sofort rauchen. Und das hat meine Frau mich drauf gebracht. Da wäre ich selber gar nicht drauf gekommen. Aber es ist wirklich, du hast morgens alleine schon beim Aufstehen so viel mehr Zeit. Und abends gehst du so viel früher auch dich ins Bett legen, weil du nicht mehr raus musst. Mhm. Also das ist schon Wahnsinn.
Hast du mal den Traum gehabt, wieder geraucht zu haben?
Ja.
Und das, also nach dem Motto, oh nein, was habe ich gemacht?
Ja, habe ich, das ist noch gar nicht lange her, da habe ich mir im Traum eine angesteckt und als ich so 3-4 Mal gezogen habe, hat meine Frau mich so angeguckt und dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt rauche ich wieder.
Ich habe es total vergessen, hatte ich noch nicht auch.
Ich habe vergessen, dass ich nicht mehr rauche, bin ich denn bescheuert?
Ja, so, genau.
Nach dem Motto, als wenn jetzt alles kaputt wäre.
Ja, jetzt ist es vorbei.
Ja, total blöd ist, ja.
Werbung.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht, aber ich bin ganz froh, dass dieser Dubai-Schokoladen-Hype ein bisschen abgeflaut ist. Vielleicht ist er ja auch vorbei. Nicht ein Stück habe ich davon profitiert. Ich, das Schokoladentier. Ausgerechnet bei der Dubai-Schokolade siegte mein Trotz über die Neugier. Interessant, oder? Zuerst war es ja nur ein Trend in den sozialen Medien. Irgendwelche Influencer halten irgendein Produkt in die Kameras. Sollen sie. Im Social-Media-Kosmos kann es ja sogar passieren, dass Gurkensalat oder Kartoffelstampf wie eine neue Erfindung klingen. Ganz so, als hätte es das in all den Jahrtausenden Menschheitsgeschichte nicht immer schon gegeben. Meinetwegen. Aber dann war plötzlich überall von dieser Dubai-Schokolade zu hören und zu lesen, was ich als sehr komisch empfand. Leute, wie kann das sein? Eine Mischung aus Schoko, Pistaziencreme, Engelshaar, Butter und Tahin macht die Welt verrückt und lässt die Kreditkarten glühen. Weil Dubai im Namen steckt? Also, okay, lautmalerisch klingt das schöner als Peine oder Salzgitter oder Shanghai. Naja, wobei Shanghai-Schoko. Als es dann bei meinem Zeitungskiosk auf der Verkaufstheke auch noch eine Schachtel gab, in der Dubai-Schokoriegel für horrendes Geld angeboten wurden, fällte ich einen Entschluss. Gut, dann würde ich eben der einzige Mensch sein, der noch nie in seinem Leben eine Tafel oder ein Stück Dubai-Schoki für 100.000 Euro gekauft und gegessen hat. Ich gefiel mir in meiner Verweigerungshaltung. Bettina Rust, Individualistin. Dann sah ich vor einigen Wochen auf Instagram ein Video von DM Bio. Jemand sagte sinngemäß, hey, sorry Leute, aufgrund der großen Nachfrage kann es zu Lieferschwierigkeiten bei unserer Pistaziencreme kommen. Bitte habt Verständnis. In dem Moment wusste ich, okay, ich muss ein bisschen umdenken. DM Bio ist Familie. für mich, für diesen Podcast. Wenn DM Bio in irgendeiner Weise etwas mit dieser Begeisterung zu tun hat, dann möchte ich mich dem nicht ganz verweigern. Beim nächsten Einkauf hielt ich Ausschau und sah mir dabei zu, wie ich ohne zu zögern, aber auch gleich zwei Gläser Pistaziencreme aus dem inzwischen längst wieder gefüllten Regal in meinen Einkaufskorb legte. Zwei. Das ist so typisch. Na, mal gucken, dachte ich. Und was auch immer ihr für Erfahrungen gemacht habt, bis heute weiß ich nicht, wie Dubai-Schokolade schmeckt, aber die DM Bio Pistaziencreme, die für immer und immer im Sortiment bleiben muss, gehört zu den leckersten Brotaufstrichen, die ich jemals gegessen habe. Vergesst Trends. Entwickelt eine neue Tradition, und zwar diese. Brot im Toaster rösten, leicht mit salziger Butter oder Butterersatz bestreichen. Ganz leicht nur. Und dann eine Schicht Pistaziencreme draufstreichen. Schmeckt wahrscheinlich auch ohne die Butter davor. Kein Engelshaar in Sicht. Aber der Himmel geht auf. Versprochen. Ach so, und den Begriff Shanghai-Schoko habe ich mir übrigens gerade schützen lassen. Geht nächste Woche viral. Gut, dann steigen wir doch jetzt mal in deine dritte Kindheit ein.
Guck mal, andere haben nur eine Kindheit, ich habe drei.
13. 13 war das Alter, in dem es besser wurde. Und da kamen Olaf und Sabine.
Genau.
Erklär mal, ob die, so wie ich es in diesem Buch, ich habe es nicht ganz gelesen, ich habe so Passagen gelesen und da erscheint es mir so, als würden die alten Pflegeeltern, als wären die gegangen, dieser Bernd oder so, ist dann vom Hof, sind dann die neuen Leute dort eingezogen und haben euch als Gruppe sozusagen übernommen?
Genau. Ah. Also bei Bernd war das damals so, dass seine Frau mit den beiden Kindern nach Wiek auf Föhr gezogen sind. Aus welchen Gründen, weiß ich nicht. Ich glaube, dass die nicht für immer vorhatten, in einer Pflegefamilie zu wohnen. Für uns war das auf jeden Fall, wurde das auch nicht weiter erklärt. Aber Bernd war auf einmal alleine für uns zuständig und wir wussten auch nicht, dass er irgendwann vorhat, zu gehen.
Was ja, hätte man euch gefragt, wenn ich das richtig verstehe.
Hervorragend.
Wollte ich gerade sagen. Niemand hätte ihn aufgehalten.
Nee.
Sollen wir dich nach Wiek tragen?
Das Schöne war einfach, also für uns, für mich auf jeden Fall, hat es sich so dargestellt, als würde der halt alle zwei Wochen seine Familie besuchen gehen und das würde jetzt für immer so bleiben. Irgendwann kam Tag X und dann wurde uns erzählt, dass Bernd noch eine Woche da ist und sich jetzt in den nächsten zwei Tagen zwei Menschen dieser Einrichtung angucken und die sich schon auch angeguckt haben, ohne dass wir da gewesen sind.
Ah, okay.
Und ja, ich musste wirklich versuchen, meinen Freudenschrei zu unterdrücken, weil ich dachte, das ist ja unfassbar, dass dieser Blödmann jetzt endlich weg ist aus meinem Leben. Ich weiß noch nicht mal, ob ich richtig Tschüss gesagt habe, wenn ich ehrlich bin.
Ganz
das war
ehrlich.
Auf jeden Fall ein ganz toller Tag.
Ja, das glaube ich. Und diese neuen Pflegeeltern, da war mehr Herzlichkeit, da war mehr Aufmerksamkeit. Habt ihr gemerkt, hast du gemerkt, dass diese Sachen, die euch eingeimpft wurden, also auch diese sogenannten Manieren, es ging ja in dem Fall über bloße gute Manieren hinweg. Also würde ich jetzt mal sagen, das, was ihr da, das hat ja wirklich was von Kaserne gehabt, von Lieblosigkeit, Robotertum, weil normalerweise sitzt man zusammen und das ist der Sinn des Zusammensitzens und tauscht sich aus, spricht miteinander. Ne? Deswegen sitzen Familien heute zusammen, erzähl mir deinen Tag, im besten Falle. Und so behält man den Draht zueinander. Beim Essen wird nicht gesprochen, kenne ich aber auch von damals, diese Regel. Das ist nicht, es hat, traf nicht auf mein Leben zu, Gott sei Dank, aber ich kannte Menschen, bei denen das so gehandhabt wurde. Da saßen alle ganz still und ganz gerade da und man hat nur immer wieder gehört, wie Löffel an Teller klackern oder so, ja. Auch nicht schlürfen und auch nicht so ein Kratzgeräusch und überhaupt gar keine Geräusche.
Gar nichts.
Merktest du, dass dir das in Fleisch und Blut übergegangen ist und dass du das vielleicht heute immer noch hast, dass du ganz gerade sitzt und dass du vielleicht beim Essen wenig sprichst?
Ja, also das ist mir definitiv in Fleisch und Blut übergegangen und einiges habe ich selber auch für unsere Kinder übernommen. Natürlich nicht so extrem, wie es bei mir damals war, aber Mund zu beim Essen und so weiter, diese ganz normalen Regeln. Das ist auch so eine Respektsache so ein bisschen, ne? Wenn du irgendwo eingeladen bist zum Essen, dass du da jetzt nicht mit dem Kopf auf dem Tisch liegst und
oder jedenfalls erstmal nicht.
Erstmal nicht.
Ja, dann in späteren Stunden. Was weiß ich.
Ja, oder dass du wenigstens den Löffel benutzt und das nicht direkt aus dem Teller schlurfst.
Das ist toll.
Habe ich auch schon gesehen. Also Besuch, der dann den Teller abgeleckt hat, fand ich auch so, geht so. Ja, und das sind dann halt so, ich finde, das muss nicht sein. Ich muss jetzt auch nicht, also ich habe auch schon mal in einem Restaurant gesessen wo 1 Million Messer und 1 Million Gabeln auf dem Tisch gelegen haben und ich tatsächlich nicht wusste, welche für was ist. Also so piekfein brauche ich es dann auch nicht, aber ich finde schon, dass man sich vernünftig hinsetzen kann und das Essen genießen kann, ohne dass einem ja ständig irgendwas aus dem Mund rausfällt.
Ja, ja. Gibt es ein Essen, an das du dich erinnerst aus diesem dritten Teil deiner Kindheit?
Also ja, Sabine hat leider nicht so gut gekocht. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass sie die Kartoffeln immer zu hart gekocht hat. Mhm. Generell mochten die beiden das Gemüse immer sehr bissfest. Mhm. Oh, das finde ich heute noch total eklig. Deshalb, ja, Sabine, nee, kochen war nicht deins.
Ist ja nicht so schlimm. Olaf nee. Hätte ja auch kochen können, aber Olaf hat lieber Holz gehackt.
Olaf war lieber im Wald unterwegs, ja.
Hat er euch mal mitgenommen? Kennst du den Wald? Würdest du sagen, dass du Beeren und Pilze und so?
Ja, er hat uns mitgenommen. Wir konnten uns auch immer mal eine Mark verdienen, so wenn wir da geholfen haben, Holz zu stapeln und so, was ich ganz toll finde. Ich mache das mit unseren Kindern auch. Die können sich auch mal Kohle verdienen in solchen Geschichten. Aber ich war nie gut darin, mir so Holzsorten zum Beispiel zu merken oder Baumsorten im Wald oder Pilze. Da hat es mir dann ein bisschen auch an der Neugier gefehlt damals. Also ich war dann eher so, wenn ich Holz stapeln soll, dann staple ich Holz. Und wenn ich mir Vögel angucken soll, dann mache ich das. Aber ich war jetzt nicht so, dass ich mir so verschiedene Bäume oder so merken wollte. Da hatte ich keinen Bock drauf.
Ihr hattet auch keine Nutztiere, also im Sinne von Hühner oder sowas?
Doch, Olaf hatte mal Wildschweine.
Er hatte Wildschweine?
Ja, er hat die leider auch dann, also er hat die großgezogen und dann gab es die irgendwann zu essen.
Ja, genau so.
Er hatte auch immer so super süße Kühe als Babykühe und die hat er dann großgezogen. Richtig, die hatten ein ganz tolles Leben auch bei ihm, also mit auf der Weide und die wurden dann auch mal gebürstet und aber ich fand das dann irgendwie immer uncool, wenn die dann plötzlich nicht mehr da waren und die Familie zum großen Festessen zusammenkam. Das, aber gut, das sind auch Dinge, ist heute auch nicht mein Fall und finde ich auch nicht cool. Aber da kann ich da auch jemanden sein lassen, wie er ist.
Fass mal unter deinen Sessel bitte. Da ist ein Gefäß und zieh es bitte hervor.
Mhm.
Ja, da sind Zettel drin und ich würde dich jetzt bitten, nach und nach erstmal genau mal stehen, mal sehen, was auf dem ersten steht.
Da steht drauf die alte Pfanne.
Die alte Pfanne.
Oh ja. Ja. Ja, also ich habe in meinem jugendlichen Dasein hatte ich so mehrere Versuchsobjekte, unter anderem, wie lange kann ich eine Sache stehen lassen, ohne sie abzuwaschen?
Moment, über welche Zeit reden wir hier gerade?
Da war ich so 16, 17, 18 so den Dreh.
Und hast da noch gewohnt?
Nee, 18, 19, 20. Da bin ich ja schon ausgezogen.
Sieh mal
mit 18
an.
Bin ich ausgezogen.
Wo hast du dann gelebt?
Ich hatte meine erste eigene Wohnung und die war 35 Quadratmeter groß.
Ja.
Ich war sehr stolz und ich hatte die wirklich immer richtig schön sauber, bis auf den Abwasch. Den habe ich immer nicht gemacht.
Ja.
Und ich war dann auch so drauf, dass ich mir einfach neues Geschirr gekauft habe.
Nein, glaube ich
doch,
denn nicht.
Doch, ist kein Scheiß. Und unter anderem hatte ich eine alte Pfanne, die... Da war irgendwas drin, was ich gebraten habe und das hatte so unfassbare Farben. Also die hätte nach Hause selber zum Müll laufen können. So lange habe ich die stehen lassen.
Das habe ich noch nie. Schatz, ich brauche eine neue Wohnung, der Aschenbecher ist voll.
Ja.
Wow.
Ja, und ich, in dieser Wohnung hatte ich damals auch ein Toastbrot. Ich habe da 2 Jahre gewohnt. Und dieses Toastbrot.
Oh Gott, will ich wissen, wie dieser Satz zu Ende geht?
Ja, ich glaube schon. Das war irgendwann, es war schimmelig und ich habe gedacht, ich pack's erstmal auf den Balkon, weil ich hatte keine Zeit. Und irgendwie nach ein paar Wochen ist mir eingefallen, ach, da liegt ja noch das Toastbrot. Und das Toastbrot war dann nur noch irgendwie 3/4 so groß. Da habe ich gedacht, boah, das lasse ich noch eine Woche liegen, mal gucken. Und irgendwann habe ich mir dann Spaß draus gemacht und habe dieses Versuchsobjekt,
ja,
Toastbrot, so lange auf dem Balkon liegen lassen, bis ich rausgezogen bin. Ja, also für alle, die es nicht wissen, nach 2 Jahren ist ein Toastbrot nur noch halb so groß und komplett schwarz.
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 Wow. Weil das ist dieses wunderbare bayerische Himmelsblau irgendwann hat. Das hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt.
Es wird erst blau, rosa, grün, alles.
Oh, wow. Also letztendlich hast du ja, das ist ja First World Problems, aber du hast dich auch, ohne es zu wissen, als Lebensmittel Technikerin und Wissenschaftlerin in der Zeit versucht. Vielleicht liegt das da immer noch. Und wir wissen es nicht. Vielleicht hat es sich in Luft aufgelöst. Wenn es nach 2 Jahren nur noch halb so groß ist, ist es vielleicht nach 4 Jahren nicht mehr da. Wir wissen es nicht.
Es kann sein, ja.
Auf die Art und Weise werden manchmal Lösungen für die Wissenschaft entdeckt.
Noch ein anderes Versuchsobjekt hatte. Da war ich allerdings noch ein bisschen jünger und habe in meinem Rucksack vor den Sommerferien, muss ich weiter erzählen?
War es irgendwie ein Käsebrot, so ein Pausenbrot, das du nicht gegessen hast und das du vergessen hast?
Genau. Und diesen Rucksack, den brauchte ich nach diesen Sommerferien aber auch erstmal nicht, weil ich mir was Neues gekauft habe. Und nach ein paar Jahren habe ich diesen Rucksack gefunden, habe gedacht, oh geil, mein Rucksack. Unterm Bett war der. Und dann war da in der Tupperdose, habe ich die aufgemacht und hat es nur einmal Peng gemacht. Und es hat wirklich Peng gemacht. Und dann gab es eine Staubwolke. Und ich kann sagen, da ist dann nichts mehr da gewesen.
Okay. Ja. Solche Geschichten hatten wir hier noch nie. Das ist toll. Also so Geschichten von, oder wenn die Kinder dann vor den Sommerferien vergessen, ja das schon. Und ich glaube, dass alle Eltern jetzt hier mal einmal kurz so mit so, oh, das kennen wir auch, so. Aber das ist doch eine schöne Geschichte zu die alte Pfanne. Gibt es denn heute bei euch im Haushalt eine Pfanne, die du besonders gerne benutzt? Wenn du sie mal benutzt, wenn du dir mal ein Spiegelei machst.
Gibt es. Wir haben immer so ganz normale Pfannen gehabt und irgendwann waren die halt relativ schnell immer zerkratzt und kaputt. Und dann habe ich mal ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen und eine Gastropfanne mir gekauft. Mhm. Und die benutze ich super gerne und wirklich, die geht immer noch einwandfrei.
Gut, okay. Ist die nicht beschichtet dann? Ist das so eine gusseiserne oder ist da so eine Teflonbeschichtung drauf?
Irgendwas wird da wohl drauf sein, ja.
Irgendwas wird da
also
drauf sein.
Also gusseisern ist sie nicht.
Okay. Sie ist nicht so schwer.
Schwer, dass ich damit jemanden, nicht. Aber auf jeden Fall sehr widerstandsfähig für unseren Haushalt.
Der nächste Begriff bitte.
Leitungswasser.
Ja.
Ist halt in den Leitungen.
Ja.
Wasser.
Ja.
Und es schmeckt hier in Berlin manchmal nicht so cool.
Mhm. Es ist sehr, 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 sehr kalkhaltig. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Es wird ja immer, heißt es auf jeden Fall, glaube ich auch dran, untersucht. Ich finde das phänomenal, dass man Leitungswasser trinken kann.
Du kannst sogar herausfinden, welche Drogen konsumiert werden übers Leitungswasser. Das finde ich schon auch krass. Ich finde am allerschlimmsten, dass wir mit Trinkwasser die WCs benutzen, sag mal. Also wenn man sich mal überlegt, dass bei einer Spülung zwischen 9 und 14 Litern Trinkwasser draufgehen, da frage ich mich, ob es noch irgendwie...
Komm, wir steigern uns da jetzt voll rein, weil ich sage, wer jeden Tag richtig lange duschen muss, soll sich mir hier gar nicht gegenüber setzen.
Dann
gib's
aufs Maul.
Okay, dann mach ich. Steigern uns da jetzt voll rein. Also Wasser, trinkst du Leitungswasser?
Ja.
Okay, ich auch. Trinkst du lieber Wasser mit Kohlensäure?
Nein.
Okay. Trinkst du Schorle?
Ja.
Was ist dein Lieblingsgetränk?
Mein Lieblingsgetränk ist Kaffee.
Wie viel trinkst du pro Tag?
Oh, so 1,5 Liter.
Du trinkst ihn schwarz meistens, ne?
Immer, ja.
Naja, immer, weiß ich
heute
nicht.
Hier
heute nicht. Heute hast du die Super Experience gemacht, ne?
Das stimmt.
Gut, das lädt dazu ein, noch einen Begriff zu ziehen, bitte.
Ich mach. Eisfach abtauen.
Hast du das jemals gemacht oder hast du die Wohnung gewechselt vorher?
Also ich habe es vor kurzem gerade gemacht, aber eher zwangsläufig.
Weil der Strom ausgefallen ist.
So ist es.
Wirklich?
Ja. Also es ist praktisch die Entscheidung, das Eisfach abzutauen, ist mir abgenommen worden. Und ich habe es leider auch erst ein paar Tage später gemerkt, nämlich als ich dann das Eisfach geöffnet habe. Und dann eine wunderschöne Komposition vorgefunden habe aus Eis, Himbeeren, Kartoffelpuffer. Es war mega eklig. Es hat, ich glaube, auch rote Beete oder irgendwie so ein roter Scheiß.
Was waren die Himbeeren?
Es war auf jeden Fall super krass.
Wer sich da wiederum ein bisschen reinsteigern möchte, den möchte ich dazu aufmuntern, die Episode mit Max Mutzke sich anzuhören, dem Musiker, der war vor einigen Wochen da und der hat eine wunderschöne Geschichte erzählt. Gut, wunderschön weiß ich jetzt nicht, aber eine schöne Geschichte auch zum Thema Stromausfall. Da waren es allerdings Mäuse, die das Kabel angehackt haben bei einem Haus. Und dann war da noch Liese, ich glaube, sie hieß Liese, das war die Kuh, die sozusagen die ganze Zeit im Kühlfach darauf wartete, gegessen zu werden. Und was dann passierte, naja, das kann man sich eben jederzeit anhören.
Also Caroline und ich haben auch vor ein paar Jahren, das ist schon wirklich lange her, da haben wir mal eine Gans gekauft zu Weihnachten. Mhm. Und auch da gab es den Stromausfall.
War auch nicht schön.
Nee.
Und dann habt ihr was anderes gegessen Weihnachten?
Ja.
Kartoffelpuffer. Also, und den Rest habt ihr eingefroren.
Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das war auch richtig krass, weil wir das erste Mal, und wir hatten uns da auch irgendwie mit dem Metzger irgendwie falsch verstanden, weil der hat da auf jeden Fall eine ganze Gans und das ist alles ganz fürchterlich. Boah, wenn ich da heute dran denke, wird mir auch schlecht.
Was ist denn für euch in diesem veganen Haushalt ein Weihnachtsgericht, auf das ihr euch freut?
Also Carolinas Familie ist ja polnisch und da gibt es 13 Gerichte ohne Fleisch sowieso.
Was?
Das sind so kleine 13? Sachen. 13 kleine Gerichte.
Ist das Brauch, Weihnachtsbrauch?
Mhm.
Habe ich noch nie gehört, entschuldigt bitte, das ist kulturelles.
Das muss man
Defizit.
Wissen.
Ja, wirklich. Nein, das ist wirklich.
Auf jeden Fall ganz toll, weil es da ganz viele verschiedene kleine Sachen gibt. Und
jeder bekommt 13 kleine Sachen?
Genau. Also es gibt's auf dem Tisch, ist alles aufgestellt und jeder bringt was mit. So haben wir das jetzt auf jeden Fall gemacht, damit nicht einer da alles machen muss. Und das ist generell schon ohne Fleisch. Und wir haben es natürlich jetzt auch für uns noch ein bisschen angepasst, dass es auch für uns genug Sachen gibt, die da vegan sind. Das ist nicht alles vegan, aber ja.
Seid ihr so, also dass ihr sagt, ach komm, jetzt heute essen wir mal irgendwie, nein, Carolina schüttelt langsam, aber sehr bestimmt den Kopf und du sagst auch so nein.
Nee, also
hier wird nicht gemogelt.
Nee, für mich macht das keinen Sinn. Also ich mache das auch aus moralischen Gründen tatsächlich.
Okay.
Und für mich würde das überhaupt gar keinen Sinn machen, mal vegan zu sein und mal nicht. Also da bin ich auch zu sehr schwarz-weiß.
Es geht eher um vegan-vegetarisch und nicht vegan-Fleisch oder so. Aber das ist für dich, also diese Grenze ist...
Auch die ist, also auch diese vegan-vegetarische Grenze ist für mich auch ganz krass einzuhalten. Ich habe sehr, sehr gerne Käse gegessen, muss ich dazu sagen. Und das ist auch etwas, was mir lange gefehlt hat. Aber der Weg zurück, der ist einfach nicht möglich. Wenn du dich damit bewusst auseinandergesetzt hast, dann weißt du einfach, dass das nicht geht.
Du hast 2023... Jetzt gibt es unterschiedliche Interpretationen. Eine Pilgerreise gemacht, warst für mehrere Wochen, mehrere Monate oder 8 Tage in Portugal. Was war es wirklich?
Also 10 Tage war ich insgesamt weg und 8 Tage bin ich gewandert.
Alleine?
Alleine, genau.
Mit welcher Absicht? Was steckte dahinter?
Also einmal war es ganz am Anfang, ich hatte eine Midlife-Crisis. Ich wollte Zeit und ich wollte Zeit alleine verbringen, um mal die Gedanken zu sortieren. Und ich wusste, dass ich das am besten in der Natur kann, beim Spazierengehen, weil immer wenn ich mit meiner Frau spazieren gehe, dann kommen wir auch in die besten Gespräche. Und deswegen war für mich klar, dass ich wandern gehen möchte. Mhm. Ich wollte auch gutes Wetter haben und habe mich dann dafür entschieden, irgendwo zu laufen, wo nicht so viel Trubel ist. Und tatsächlich ist in Portugal der Fisherman's Trail, heißt der, glaube ich, nicht so stark bewandert. Ich habe mir das angeguckt alles und ich musste auch keine Berge hochwandern. Das mag ich nämlich
Berge
auch nicht.
Und du, da gibt es Geschichten, ne? Ja. Richtig, ja. Wütende Geschichten. Ja.
Nee, ich mag gerne lange wandern, aber ich kann jetzt nicht, ich habe keinen Bock auf so einen Berg zu besteigen. Ja, und dann bin ich losgefahren, habe mich auf den Weg gemacht und wollte ein bisschen so mein Leben sortieren, weil irgendwie war das viel Arbeit, viel Stress, viel von Sachen, die ich nicht so mochte an mir. Ich habe zu viel getrunken zu dem Zeitpunkt.
Alkohol,
mhm. Genau. Ich habe mich ungesund gefühlt, auch gestresst gefühlt und habe gedacht, so dass ich da jetzt gerne was dran ändern möchte. Und als ich wiedergekommen bin, habe ich gedacht, die Erleuchtung hatte ich nicht. Das war der erste Gedanke. Aber im Laufe der Wochen danach habe ich wirklich, ich war sofort vegan. Das war das Erste, womit ich angefangen habe, weil ich auch Hautprobleme hatte. Ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt meine Ernährung umstelle, dann kann das sein, dass es mein Hautproblem dadurch besser wird.
Du hast eine super Haut.
Ja.
Also es ist ja bei vielen so, ne? Also es ist auch, ja. Auch Hautärztinnen und Hautärzte sagen, lass mal Milchprodukte weg zum Beispiel. Du wirst sofort sehen, also so nach 2-3 Wochen eigentlich, ja. Dass sich vieles...
Und das war bei mir halt auch der Fall. Und ja, dann war das auch so, dass ich glaube, 4 Wochen später hat meine Frau aufgehört zu rauchen. Und dann habe ich auch aufgehört zu rauchen, weil ich dachte so, nee, ich werde jetzt nicht alleine hier rumstinken. Mhm. Und will auch nicht jedes Mal, ich muss mir Mund ausspülen, Hände waschen, damit sie nicht denkt, ich stinke. Das war für mich eine Katastrophe. Ja, und so ging das dann weiter. Nochmal, ich glaube, 8 Wochen später habe ich dann mit dem Trinken auch aufgehört. Und da war meine Frau auch wieder Vorreiter. Also sie sorgt schon dafür, dass ich länger lebe.
Also es ist schon irre, was du dir auch innerhalb so kurzer Zeit, ne? Also das sind ja Lebensbegleiter einfach. Die sitzen lange schon auf deinen Schultern auch.
Kann also ich auch nicht so empfehlen. Wow. Das war ein bisschen viel auf einmal. Mhm. Auch ich bin danach auch echt erstmal abgeflutscht in eine Depression.
Das glaube ich.
Weil ich nicht zurechtgekommen bin mit den neuen Umständen, die sich da so gegeben haben. Also alles für sich betrachtet braucht auch seine Zeit, ne? Also die du das auch mal, also wo du zum Beispiel rauchst, Rauchen nimmt sehr viel Zeit ein. Auch Trinken abends, wenn du dich mit Freunden getroffen hast oder so, dass auch das alles musst du plötzlich füllen, diese Zeiten. So, dann musst du auch gucken, dass du beim Veganwerden dich mit dem Essen befasst und so. Und das waren alles so viele neue Sachen und so viele Dinge, die für mich auch weggebrochen sind, dass ich erstmal wirklich richtig abgeschmiert bin. Und das hat 1 Jahr jetzt gedauert, ungefähr, bis ich einigermaßen wieder sortiert war und bin. Ich habe auch psychologische Hilfe in Anspruch genommen.
Respekt, das ist super.
Mach das auch immer noch.
Das ist gut.
Weil das mir zwischendurch einfach zu dunkel geworden ist. Und jetzt langsam bin ich wieder auf dem Weg nach oben und ich mach's halt wieder Steinbock. Ne? Ich laufe langsam, aber ich laufe.
Ja, was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass diese Sachen, abgesehen davon, dass sie uns körperlich wirklich auch abhängig machen können, so wie Zucker, ne? Also Zucker ist eine Droge, Nikotin ist eine Droge, ist es ja auch so, dass diese unsichtbaren Abhängigkeiten, diese Rituale, die sind so wie so ein Makramee. Das eine ist mit dem anderen so verbunden, wie wir auch am Anfang schon gesagt haben. Ne? Der gemütliche Abend, also so die Vorstellung, als ich mit einer Freundin, ich weiß noch, ich hatte richtig das Gefühl, sie hat mich verraten. Wir sind immer zusammen in Urlaub gefahren und dann hörte die plötzlich auf zu rauchen. Mhm. Ich wollte nie aufhören zu rauchen. Mhm. Dann sitzen wir, dann habe ich so gedacht, wie soll das sein, dass wir dann abends da den Sonnenuntergang angucken und die raucht nicht und ich rauche allein, wie soll das? Also solche Gedanken, ja, total bescheuert, ja, richtig bekloppte Gedanken. Mhm. Und wenn man, also auch was, ich habe jetzt, Alkohol war nie so mein Ding, aber das stelle ich mir ja nun noch schwieriger vor. Und toll, dass du das bei dir selbst beobachtet hast, weil...
Für mich war das richtig schwierig. Also Alkohol hätte ich auch, ich wusste, dass das ein Thema für mich sein wird, weil das ja generell auch in der Gesellschaft ein Riesending ist.
Und überall verfügbar. Du kriegst das immer angeboten
immer und überall.
Und musst dich eigentlich rechtfertigen, wenn du keinen trinken
Total.
Willst.
Ja, und das Ding ist ja leider auch, dass es im Kopf ja wirklich auch so wirkt. Ne? Du hast ja erstmal das Gefühl, dass du dich entspannst. Und wenn du einen Job hast, wo du viel unterwegs bist, dann willst du auch entspannen. Und es ist auch direkt verfügbar. Leider merkst du auch viele andere Sachen im Laufe der Zeit nicht, wenn du trinkst, dass du zum Beispiel in eine Depression rutscht und die behandelst du dann wieder mit Alkohol.
Es ist so ähnlich wie mit dem Kiffen.
Ah, das ist, ja, genau. Ja. Also ich glaube, das sind Süchte generell, sind immer ziemlich ähnlich von ihren Abläufen und du machst es dann nicht mehr freiwillig, weiß es aber noch vielleicht gar nicht.
Du bist hier gleich raus, es gibt jetzt aber auch noch entweder oder. Ja oder nein, Marzipan?
Ja.
Basilikum?
Ja.
Knoblauch?
Ja.
Fenchel?
Weiß ich nicht.
Lakritz?
Nee.
Kapern?
Nee.
Innereien?
Nein.
Nicht mehr. Früher?
Nee.
Nie. Koriander?
Nee.
Nee, so seifig wahrscheinlich, so ein bisschen. Mh. Ingwer?
Nee.
Oliven?
Ja.
Rote Beete?
Nee.
Rosenkohl?
Ja.
Rotkohl?
Ja.
Blumenkohl?
Ja.
Wirsing?
Ja.
Grünkohl?
Ja. Kohlkopf.
So, bist du eine du bist weder eine Apfelschneiderin noch eine Apfelbeißerin, weil du überhaupt keine Äpfel magst.
Ja, nicht, dass ich sie überhaupt nicht mag, aber also wenn ich mir die in meinen Joghurt damit reinmachen soll, dann nehme ich nicht so viele wie meine Frau.
Aber wenn Carolina sich abends aufs Sofa setzt und 2 Äpfel so geviertelt hat und die liegen vor ihr, dann nimmst du dir mit Sicherheit so ein Stück, oder?
Ja, aber meistens finde ich den dann zu mehlig oder zu dies oder zu das oder zu sauer.
Ich verstehe.
Okay. Es ist so selten, dass ich da ein gutes Erlebnis mit habe.
Gut. Schwarzbrot mit Butter, nee. Es gibt ja so kein Schwarzbrot. Kein Schwarzbrot.
So selten.
Gut. Picknick im Park oder Frühstück im Bett?
Frühstück im Bett.
Salzmühle oder Salzstreuer?
Streuer.
Hast du eine schicke Pfeffermühle?
Nee.
Gibt es ein Gerät in eurer Küche, das komplett überflüssig ist, das ihr euch angeschafft habt, weil ihr dachtet, ja, dann werden wir andere Leute?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Alles, was elektrisch funktioniert, womit man zaubern könnte.
Habt ihr?
Haben wir und benutzen wir nicht.
Okay, gut. Dann eben nicht. Walnuss oder Macadamia?
Macadamia.
Pfanne oder Ofen?
Pfanne.
Banane oder Müsliriegel?
Banane.
Gut. Reis oder Nudeln?
Nudeln.
Reis oder Kartoffeln?
Kartoffeln.
Kartoffeln oder Nudeln?
Das ist gemein. Nudeln.
Und wenn wir jetzt rausgehen aus einem gemeinsamen Essen und es ist noch ein bisschen Platz und du würdest dir irgendein Dessert aussuchen können. Den besten veganen Käse oder Tiramisu, Crème Brûlée, was auch immer. Und sie würden es vegan machen. Und zum Schluss das Dessert.
Käse.
Okay.
Dann wenn er so richtig geil ist, dann ja.
Es war mir ein Vergnügen, dich übers Essen kennengelernt zu haben. Vielen herzlichen Dank für deine
mir
großen
auch
und kleinen
Spaß
Geschichten.
Gemacht. Schön, danke sehr.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Ich bin ja eine sehr charmante Fragestellerin. Ich frage immer sehr vorne raus, hast du schon mal Therapie gemacht? Denn dieses Thema interessiert mich so sehr. Deswegen hatte ich in meinem Podcast G-Spot Franka Cerutti hier, eine psychologische Psychotherapeutin. Und mit ihr habe ich über das Thema Generation Therapie gesprochen. Kommt gerne mal rüber und hört mal rein. Ich bin Stefanie Giesinger und ich freue mich, wenn ihr in meinem G-Spot seid.